Dienstagmorgen im Mai. Friedrich Kessler sitzt an seinem Küchentisch, die Lesebrille auf der Nasenspitze. Vor ihm liegt ein Briefumschlag ohne Absender. Das Papier riecht nach nichts, kein Parfum, kein Alter. Nur nach Druckertinte und einer Handschrift, die er nicht kennt. Eine Adresse in Leipzig-Plagwitz. Eine Uhrzeit, 14 Uhr. Und ein einziger Satz darunter, in blauer Tinte.
Es geht um Ihre Akte 1994-0371.
Seine Finger liegen still auf dem Papier. 1994-0371. Er müsste nachschlagen, um die Nummer zuzuordnen, aber seine Hände wissen es bereits. Sein Magen weiß es. Die Kälte, die sich unter seinem Brustbein ausbreitet, weiß es.
Gut, dann gehe ich hin.
Plagwitz im Nachmittagslicht. Sanierte Fassaden, junge Kastanien vor alten Fabrikgebäuden. Friedrich geht langsam. Er könnte ein Großvater sein, der seine Enkel besucht. Die Luft ist warm und riecht nach Flieder und dem Asphalt, den die Sonne seit Stunden aufheizt. Vor ihm erhebt sich ein Gründerzeithaus mit frisch verputzter Fassade. Dritter Stock, hat der Brief gesagt. Friedrich bleibt stehen. Sein Blick wandert die Fensterreihen hinauf. In einem davon steht eine Pflanze. Jemand wohnt dort. Jemand wartet. Das Treppenhaus empfängt ihn mit dem Geruch von frischer Wandfarbe und altem Holz. Die Stufen sind abgetreten, glatt poliert von 100 Jahren Schritte. Seine Hand gleitet über das gusseiserne Geländer. Es ist kühl unter seinen Fingern. Dritter Stock. Eine weiße Tür, noch ohne Namensschild. Nur eine kleine Karte, mit Tesafilm befestigt. Kessler steht darauf. Sein eigener Name. In derselben Handschrift wie der Brief. Die Tür öffnet sich. Dahinter steht eine Frau Mitte 30. Schulterlange Haare, wacher Blick. Kein Lächeln, aber auch keine Feindseligkeit. Sie mustert ihn, wie man ein Bild betrachtet, das man lange nur aus der Beschreibung kannte.
Herr Kessler, danke, dass Sie gekommen sind. Ich bin Nora, Nora Wendt. Kommen Sie rein.
Frau Wendt, Ihr Brief war ungewöhnlich. Aber ich bin hier.
Das Wohnzimmer ist hell und fast leer. Holzdielen, frisch geschliffen. An den Wänden lehnen halboffene Umzugskartons. In der Mitte stehen zwei Stühle und ein kleiner Tisch, aufgebaut wie ein provisorisches Sprechzimmer. Auf dem Tisch eine Thermoskanne, zwei Becher, ein schmaler Aktenordner und ein gefaltetes Blatt Papier. Die Luft ist warm. Es riecht nach Holzöl und nach dem Tee, der aus der Kanne dampft.
Bitte setzen Sie sich. Ich habe Tee gemacht. Kamille. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Danke. Sie sind gerade erst eingezogen. Die Kartons.
Vor 3 Wochen. Aber darüber möchte ich nicht sprechen, Herr Kessler. Ich möchte über etwas anderes mit Ihnen sprechen.
Die Akte.
Ja, Ihre Akte. Über mich.
Friedrich sagt nichts. Sein Blick wandert zum Aktenordner auf dem Tisch. Er ist schmal, hellgrau, die Ecken abgestoßen. 30 Jahre alt. Und Friedrich erkennt ihn. Er erkennt die Art, wie das Etikett leicht schief aufgeklebt ist. Seine eigene Handschrift.
Ich lese Ihnen vor, was darin steht. Nicht alles. Nur die Stellen, die wichtig sind. Einverstanden?
Ja, Lesen Sie vor.
Nora öffnet den Ordner. Die Seiten darin sind vergilbt, die Tinte stellenweise verblasst. Sie nimmt das erste Blatt heraus und hält es so, dass das Licht vom Fenster darauf fällt. Ihre Hände sind ruhig.
Patientenakte 1994 0371. Name: Nora Wendt. Geboren am 14. März 1988. Vorgestellt am 7. November 1994 in der Kinderklinik Leipzig Süd durch die Mutter. Zuständiger Arzt: Dr. Friedrich Kessler, Oberarzt der Abteilung Pädiatrie.
Frau Wendt, darf ich fragen, wie Sie an diese Akte gekommen sind?
Akteneinsichtsrecht, Paragraf 630g BGB. Meine Akte, mein Recht. Untersuchungsbefund. Die Patientin zeigt verzögerte sprachliche Entwicklung, auffälliges Sozialverhalten, eingeschränkte Aufmerksamkeitsspanne. Verdacht auf kombinierte Entwicklungsstörung mit Empfehlung zur sonderpädagogischen Förderung.
Nora legt das Blatt auf den Tisch. Zwischen ihnen. Die Wörter liegen da wie Gegenstände, die man anfassen kann. Entwicklungsstörung. Sonderpädagogische Förderung. Friedrich spürt, wie seine Kehle eng wird.
Das ist 30 Jahre her. Die diagnostischen Standards von damals waren, man hat vieles anders bewertet, anders gewichtet.
Ich klage nicht an, Herr Kessler. Das ist nicht der Grund, warum Sie hier sind.
Sondern?
Geduld. Wir sind noch nicht so weit. Ich möchte Ihnen erst erzählen, was diese Akte mit einem 6-jährigen Mädchen gemacht hat.
Friedrich umklammert den Teebecher mit beiden Händen. Die Wärme der Keramik dringt in seine Finger. Er trinkt nicht. Er hält sich fest.
Ich war 6. Man hat mir gesagt, ich sei anders. Nicht falsch, haben sie gesagt. Anders. Aber wenn man 6 ist, versteht man den Unterschied nicht. Mit 7 wurde ich auf eine Förderschule geschickt. Die Kinder aus meiner Straße gingen auf die Grundschule am Park. Ich fuhr mit dem Bus. Jeden Morgen in die andere Richtung.
Frau Wendt, ich muss Ihnen, ich möchte, dass Sie wissen.
Bitte, lassen Sie mich ausreden. Danach können Sie alles sagen, was Sie möchten.
Friedrich schließt den Mund. Er nickt. Eine kleine, kaum sichtbare Bewegung. Seine Schultern sinken einen Zentimeter tiefer.
Man hat mich in Therapien geschickt. Ergotherapie, Logopädie, Frühförderung. Meine Mutter hat Formulare ausgefüllt, bis ihr die Hände wehgetan haben. Ich habe das Wort Entwicklungsstörung zum ersten Mal gelesen, als ich 9 war. Auf einem Antrag, der auf dem Küchentisch lag. Ich habe das Wort nachgeschlagen, im Lexikon meiner Großmutter. Und ich habe verstanden, dass ich kaputt bin. Dass irgendetwas in mir nicht funktioniert. Etwas, das man nicht sehen kann, aber das ein Arzt gefunden hat.
Friedrich stellt den Becher ab. Seine Hand zittert nicht. Sie ist vollkommen still. Aber seine Augen haben sich verändert. Etwas darin ist erloschen.
Ich weiß, dass die Diagnose, dass sie falsch war.
Es ist still im Raum. Nur die Vögel draußen singen weiter, als hätten sie nichts gehört.
Ich weiß. Ich weiß es seit 11 Jahren. Ein befreundeter Arzt hat die Akte durchgesehen. Er hat gesagt, die Befunde hätten nie zu dieser Diagnose geführt. Nicht einmal nach den Standards von 1994.
Ich habe es bemerkt. Ein Jahr später, bei einer Nachkontrolle. Die Werte stimmten nicht mit der Diagnose überein. Nichts stimmte überein.
Und Sie haben sie nicht korrigiert?
Nein. Ich war Oberarzt. Ich hatte gerade die Leitung der Abteilung übernommen. Ich habe mir gesagt, dass Kinder sich entwickeln, dass sich das verwächst, dass... Ich habe mir vieles gesagt, Frau Wendt. 30 Jahre lang.
Er spricht jetzt leiser als die Vögel vor dem Fenster. Sein Körper hat sich zusammengezogen, als versuche er, weniger Raum einzunehmen. Weniger da zu sein.
Ich weiß das alles, Herr Kessler. Ich habe Sie nicht hergebeten, damit Sie sich rechtfertigen oder damit ich Ihnen verzeihe oder nicht verzeihe.
Was dann?
Nora greift nach dem zweiten Dokument auf dem Tisch. Das gefaltete Blatt Papier. Sie öffnet es. Es sind mehrere Seiten, eng beschrieben, in einer klaren, sorgfältigen Handschrift.
Das hier habe ich geschrieben. Für Sie. Es ist eine Chronologie. Mein Lebensweg, der sich aus Ihrer Diagnose ergeben hat. Ich lese es Ihnen vor.
Friedrich sieht die Seiten. Die Handschrift ist gleichmäßig, jede Zeile mit Datum versehen. Es sieht aus wie ein Logbuch, ein Leben, ordentlich aufgelistet. Er spürt, wie sich sein Magen zusammenzieht.
7. November 1994. Diagnose einer kombinierten Entwicklungsstörung durch Dr. Friedrich Kessler. Empfehlung zur sonderpädagogischen Förderung. September 1995. Einschulung in die Friedrich-Fröbel-Förderschule. Klassenlehrerin Frau Habermann. 20 Kinder, 3 Betreuer. Oktober 1996. Erste Begegnung mit Lina Brandt. Lina sitzt neben mir im Stuhlkreis. Sie kann die Buchstaben auch nicht richtig sortieren. Wir werden beste Freundinnen.
Lina.
Lina ist heute Hebamme in Halle. Wir telefonieren jeden Sonntag. Seit 28 Jahren.
Ein Schatten huscht über Friedrichs Gesicht. Nicht Erleichterung. Etwas Schlimmeres. Das Erkennen, wohin das hier führt.
März 1999. Beginn der Ergotherapie bei Frau Steinbach. 3-mal die Woche. Ich lerne, meine Hände zu benutzen, als wären sie Werkzeuge. Flechten, kneten, sortieren, greifen. Frau Steinbach hat mir einmal gesagt, du hast Hände, die zuhören können. Ich habe jahrelang nicht verstanden, was sie damit meinte. Juni 2005. Entscheidung, selbst Ergotherapeutin zu werden. Aufnahmeprüfung bestanden. Ich habe der Prüfungskommission erzählt, dass ich den Beruf kenne, weil ich jahrelang Patientin war. Sie haben mich angesehen, als hätte ich ihnen ein Geheimnis verraten. April 2012. Eröffnung der eigenen Praxis in Leipzig. Schwerpunkt Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. Ich behandle Kinder, die so sind, wie man dachte, dass ich sei.
Friedrich sitzt reglos. Seine Hände liegen auf den Oberschenkeln. Die Knöchel sind weiß. Er atmet flach, als könnte jede tiefere Bewegung etwas zerbrechen.
März 2024. Umzug nach Leipzig-Plagwitz. Neue Wohnung im Gründerzeithaus. Einladung an Dr. Friedrich Kessler.
Nora legt die Seiten zusammen, faltet sie einmal. Dann noch einmal. Legt sie neben die Akte. 2 Dokumente auf einem Tisch. 30 Jahre dazwischen.
Herr Kessler, ich habe Sie hergebeten, um Ihnen zu danken.
Das Wort steht im Raum wie ein Fremdkörper. Danken. Friedrich bewegt die Lippen, aber es kommt kein Ton.
Ohne diese Akte hätte ich Lina nie getroffen. Ohne die Therapien hätte ich meinen Beruf nie gefunden. Ohne das Gefühl, kaputt zu sein, hätte ich nie gelernt, mich zusammenzusetzen. Stück für Stück. Und ich wäre nicht die Person, die heute vor Ihnen sitzt. Ich habe ein gutes Leben, Herr Kessler. Und dieses gute Leben hat mit Ihrer Akte angefangen.
Friedrich versteht jetzt. Er versteht es vollständig. 30 Jahre lang hatte er eine Schutzlüge. Eine einzige, dünne Mauer zwischen sich und der Schuld. Die Hoffnung, dass es vielleicht keine Folgen hatte. Dass das Kind sich normal entwickelt hat. Dass die Akte in einer Schublade verschwand und nie wieder geöffnet wurde. Nora hat diese Mauer nicht eingerissen. Sie hat ihm gezeigt, dass dahinter kein Abgrund liegt, sondern ein ganzes Leben. Ein gutes Leben. Sein Fehler hatte massive Folgen. Jede einzelne davon. Und das Ergebnis ist Dankbarkeit.
Sie dürfen mir nicht danken. Sie verstehen nicht. Ich habe gewusst, dass die Diagnose falsch war. Ein Jahr danach. Und ich habe nichts getan. Aus Feigheit. Nicht aus Nachlässigkeit. Aus Feigheit.
Ich weiß. Und trotzdem danke ich Ihnen. Nicht für die Feigheit, für die Folgen.
Friedrich beugt sich vor. Seine Ellbogen auf den Knien, sein Gesicht in den Händen. Er weint nicht. Es wäre einfacher, wenn er weinen würde, aber seine Augen sind trocken. Es ist etwas anderes, was in ihm bricht. Etwas, das tiefer liegt als Tränen.
Ich hätte die Akte korrigieren müssen. Sie hätten auf eine normale Schule gehen können, hätten Freunde aus der Nachbarschaft gehabt, hätten ein normales Kind sein können.
Ich wäre ein anderer Mensch. Und ich möchte kein anderer Mensch sein.
Da ist es. Der Satz, der alles verschließt. Friedrich kann nicht um Vergebung bitten, denn sie hat ihm nichts vorzuwerfen. Er kann nicht gestehen, denn sie weiß bereits alles. Er kann sich nicht verteidigen, denn es gibt keinen Angriff. Ihre Aufrichtigkeit ist keine Waffe. Und genau deshalb ist sie unangreifbar.
Ich habe 30 Jahre lang gehofft, dass es ohne Folgen blieb. Jede Nacht. 30 Jahre.
Es hatte Folgen. Jede einzelne, die ich Ihnen vorgelesen habe.
Und genau das ist es. Genau das.
Eine Vergebung, die er nicht verdient hat. Schlimmer als jede Strafe. Denn Strafe kann man absitzen. Schuld kann man bekennen. Aber Dankbarkeit für einen Fehler, den man aus Feigheit nie korrigiert hat, dafür gibt es kein Gefäß. Dafür gibt es kein Ritual. Nora steht auf. Sie geht zur Thermoskanne und gießt Tee nach. In seinen Becher. Dann schiebt sie ihn über den Tisch zu ihm hin. Der Löffel klirrt leise gegen die Keramik. Friedrich öffnet den Mund, will etwas sagen, schließt ihn wieder. Seine Lippen formen ein Wort, das nicht kommt. Nora wartet. Sie hat keine Eile. Sie hat 30 Jahre gewartet. Ein paar Minuten mehr machen keinen Unterschied. Der Aktenordner liegt aufgeschlagen zwischen ihnen. Die Patientenakte von 1994 auf der einen Seite, Noras Lebenschronik auf der anderen. Zwei Versionen einer Geschichte, verfasst von zwei verschiedenen Händen, 30 Jahre auseinander. Niemand spricht. Durch das offene Fenster klingt der Nachmittag herein, gleichgültig und warm. Eine Amsel singt. Ein Kind ruft irgendwo. Die Stadt lebt weiter, draußen, hinter dem Glas, hinter den Mauern dieser Wohnung, in der ein alter Mann und eine junge Frau schweigend an einem Tisch sitzen. Der Tee in seinem Becher wird kalt. Friedrich rührt ihn nicht an, aber er hält ihn fest, mit beiden Händen. Als wäre es das Einzige, was ihn noch an diesem Stuhl, an diesem Raum, an diesem Nachmittag hält. Nora Wendt wird nach diesem Tag ihre Praxis aufmachen. Kinder behandeln, sonntags mit Lina telefonieren. Sie wird weiterleben. Ihr gutes, erkämpftes, ungeplantes Leben. Und Friedrich Kessler wird nach Hause gehen. Die Straßenbahn wird ihn durch die Stadt tragen, vorbei an Häusern, in denen Kinder aufwachsen. Er wird seine Wohnungstür aufschließen. Er wird sich an seinen Küchentisch setzen, an dem heute Morgen noch ein Briefumschlag ohne Absender lag. Und er wird wissen, dass sein Fehler nicht ohne Folgen blieb. Dass die Folgen ein ganzes Leben füllten. Und dass dieses Leben gut geworden ist. Ohne ihn. Trotz ihm. Wegen ihm. Akte 1994-0371. Geschlossen. Und für immer offen.